das feiern wir heute gemeinsam. Jesus ging ans Kreuz für uns, aus Liebe für uns, für die ganze Welt. Zu diesem Fest haben wir uns natürlich einiges Besonderes ausgedacht. Dazu gehört auch, dass die Sache mit dem Sofa heute ein bisschen anders wird. Normalerweise lade ich ja da immer so ein oder zwei Personen ein. Heute machen wir das Sofa mal so richtig voll. Also ich meine, so richtig voll. Mir werden wahrscheinlich Leute auf die Lehne draufsetzen müssen und hier seitlich auf die Armlehne und sonst was. Aber das kriegen wir hin, denn ich lade heute auf mein Sofa ein alle die, die in den letzten Monaten bei Crosswalk Basics dabei waren. Die meisten davon sind die, die mit den grünen T-Shirts hier da sind. Ich weiß gar nicht, wer davon da ist. Aber wenn ihr dabei wart, dann dürft ihr euch mal irgendwie auf dieses große Sofa hier quetschen. Oh Mann. Kriegen wir das hin? Sonst muss doch noch jemand auf die Lehne. Ha, das passt ja, wunderbar. Seht ihr? Das geht wunderbar zusammen. Genau. Ah, da kommt noch jemand. Und gleich noch mit mehr Mikrofone. Das ist ja perfekt. Genau. Dankeschön. Jetzt muss ich gucken, wo es noch Platz hat. Genau. So, ich dachte nämlich, also wir wollen ja heute auch mit euch ein bisschen feiern, dass das Ganze da jetzt so gut geklappt hat. Heute ist nämlich der letzte Tag von Crosswalk Basics. Oh, ne? Die haben seit 1. Januar statt Kindergottesdienst ein neues Programm gemacht, so als Konfi 3 Ersatz. Das hieß Crosswalk Basics. Ich dachte, ich frage euch mal, weil die wissen das ja alle gar nicht. Die haben ja bloß so ganz langweilige Gottesdienst gehabt. Oder auch nicht. Was macht man denn in Crosswalk Basics so? Kann mir das mal jemand erzählen? Wer möchte? Du erzählst mir was.
Also da lernt man über Gott.
Okay. Mhm. Wie habt ihr das so gemacht? Darf auch jemand anderes was erzählen? Ich habe noch mehr Mikrofone. Ich habe da gelesen und hab die ganze Zeit nur von Anfang bis Ende in der Bibel gelesen oder was? Was habt ihr da gemacht?
Ja. Wir haben zum Beispiel mal Abendmahl also gemacht und also da durften wir auch essen und so, haben dazu was erklärt bekommen, aber uns wurde nicht nur aus der Bibel vorgelesen, auch zum Beispiel Beispiele gemacht oder so.
Okay, gut. Und zu essen gab es auch. Das war gut. War bei uns richtig gut. Da habt ihr echt was verpasst. Der Peter kam mit so einem großen Topf und da gab es Lamm und alles. Also richtig. Ich habe hinterher noch ein Stückchen probiert. Das war richtig gut. Genau. Was war das Beste in Crosswalk Basics? Was hat euch am meisten gefallen? Jetzt machen wir das einfach. Jetzt geben wir das Mikrofon rum und jeder darf sagen, was ihm am meisten gefallen hat. Du überlegst noch, dann machen wir es so, wir gehen jetzt von dort rum. Marvin, was hat dir am besten gefallen? Schau, an überlegen, das wissen sie alle gar nicht. Okay, dann überlegt das euch noch. Wir? Du weißt es schon. Also, dann darfst du erzählen.
Das Passamal feiern.
Das Passamal feiern. Okay, wer möchte noch erzählen, was ihm am besten gefallen hat? Ja.
Hat es halt gerade von Feste und dann habe mir selber ein Fest gefeiert.
Genau, richtig. Wer macht noch erzählen, was ihm am besten gefallen hat? Noah, was hat dir am besten gefallen?
Ich fand es einfach toll, dass wir von Gott einfach viel gelernt haben.
Mhm, okay. Jetzt willst du auch erzählen.
Also mir hat alles sehr gut gefallen.
Alles sehr gut gefallen. Okay, sonst noch jemand? Ja.
Mir hat eigentlich auch das meiste gut gefallen oder so gut wie alles. Und die Feste, die haben mir halt am besten gefallen.
Okay, naja. Gut, ne? Ist ja gut, dass wir heute schon wieder Fest feiern. Genau. Wollt noch jemand? Nein, okay. Wir haben natürlich noch was für euch, weil ihr das ja auch toll mitgemacht habt und alles. Und deswegen kriegt ihr von uns heute zum Schluss das, bevor ihr dann, also ihr dürft heute, seid eingeladen bei uns im großen Gottesdienst heute mit zu feiern bei uns. Wir feiern heute das Abendmahl, das habt ihr ja jetzt auch gelernt, was das ist und worum es da geht. Da dürft ihr heute auch mit dabei sein bei uns und wir möchten euch was mitgeben, um euch an Crosswalk Basics zu erinnern. Natürlich habt ihr euer T-Shirt, das erinnert ja auch, aber wenn man was gut gemacht hat, dann kriegt man natürlich auch eine Urkunde, das ist ja ganz klar, oder? Und deswegen kriegt ihr von uns heute zum Schluss eine richtig schöne, große Urkunde, dass ihr das bestanden habt. Ja, das Ganze, die könnt ihr euch im Zimmer aufhängen oder so. Und dann freue ich mich drauf. schon euch in ein paar Jahren dann irgendwann im großen Crosswalk zu haben und dann machen wir noch viel länger so eine coole Sache. Ja? Okay, also ich habe hier eine Urkunde für die Sarah und für den Konrad. Der Joel ist nicht da. Der ist auch nicht da. Der ist auch nicht da. So, für den Noah. Und für die Maren. Und für den Marvin. Und für den Niklas. Und für. Moment. Du bist die Verena, gell? Haha, da habe ich doch vor Augen was gesehen. Ha, siehst du, guck mal. Bitteschön. So. Da, oh. Weißt du warum? Weil ich zwei Marvin habe. Deswegen bin ich da durcheinander gekommen. Hilfe! So, jetzt sind aber alle eine, gell? So, bevor ihr jetzt gleich euch hinsetzen dürft, laden wir noch geschwind ein paar mehr Leute ein. Und zwar die Mitarbeiter, die da Crosswalk Basics gemacht haben und heute da sind. Ich weiß, das sind nicht alle, aber so, die möchten wir geschwind einladen hier nach vorne. Weil die haben nämlich auch einen großen Applaus verdient, auch von euch, oder? Ja? Wir möchten uns bei euch ganz besonders bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt dafür. War ja auch mal ganz, ganz anders, auf das sich vorzubereiten galt. Und alles danke, dass ihr das gemacht habt, denn er hat es offensichtlich Spaß gemacht. Also wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, der Michael fehlt noch, der wird noch dazugehören. Und Gabi, genau, für die hat der Applaus jetzt natürlich auch mitgegolten. Bei denen könnt ihr euch ja dann mal bedanken, wenn die mal wieder da sind, sagt er noch. Danke dafür, dass sie sich um unsere Kinder so wunderbar gekümmert haben. Vielen Dank. Jetzt dürft ihr euch hinsetzen wieder. Wir lassen die kleineren Kinder, das heißt die Hasen und die Löwen, die lassen wir in die Kinderstunde gehen. Crosswalk Basics darf natürlich da bleiben und die ganz große, die was sind das, die Hippos, dürfen auch da bleiben heute Morgen. Und wir lesen gemeinsam das Wort Gottes, passend zum heutigen Tag. Das gehört einfach dazu aus dem Johannesevangelium, aus dem 19. Kapitel. Das ist nicht der Text, der in eurem Predigtzettel steht, der kommt nachher auch noch. Aber das gehört einfach zu. Man kann Ostern nicht feiern, man kann Karfreitag auch nicht feiern, ohne sich vor Augen zu halten, um was es dabei eigentlich geht. Daraufhin ließ Pilatus Jesus abführen und auspeitschen. Nachdem die Soldaten ihn ausgepeitscht hatten, flochten sie aus Dornzweigen eine Krone, setzten sie Jesus auf den Kopf und hängten ihm einen purpurfarbenen Mantel um. Dann stellten sie sich vor ihn hin, riefen: "Es lebe der König der Juden!" und schlugen ihm dabei ins Gesicht. Anschließend wandte sich Pilatus ein weiteres Mal an die Menge. Er ging hinaus und sagte: "Ich bringe ihn jetzt zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finden kann." Jesus trat heraus. Auf dem Kopf trug er die Dornenkrone und er hatte den Purpurmantel um. Pilatus sagte zu der Menge: "Hier ist er jetzt, der Mensch." Aber sowie die führenden Priester und ihre Leute Jesus erblickten, schrien sie: "Lass ihn kreuzigen! Lass ihn kreuzigen!" "Nehmt ihn doch selbst und kreuzigt ihn", erwiderte Pilatus. "Ich jedenfalls kann keine Schuld an ihm finden." "Wir haben ein Gesetz", hielten ihm die Juden entgegen. "Und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er behauptet hat, er sei Gottes Sohn." Als Pilatus das hörte, wurde ihm noch unheimlicher zumute. Er ging ins Prätorium zurück und fragte Jesus: "Woher bist du eigentlich?" Aber Jesus gab ihm keine Antwort. "Du weigerst dich, mit mir zu reden", sagte Pilatus. "Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen?" Jesus erwiderte, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine größere Schuld. Daraufhin machte Pilatus noch einmal einen Versuch, Jesus freizulassen. Doch die Juden schrien, wenn du den freilässt, bist du nicht mehr der Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Diese Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Pilatus ließ Jesus auf den Platz herausführen, den man das Steinpflaster nannte und der auf Hebräisch Gabata heißt. Dort nahm Pilatus auf dem Richterstuhl Platz. Es war der Rüsttag in der Passafestzeit und es war inzwischen etwa 12 Uhr mittags. Pilatus sagte zu den Juden, seht da, euer König. Doch sie schrien, weg mit ihm, lass ihn kreuzigen. Euren König soll ich kreuzigen lassen, fragte Pilatus. Wir haben keinen König, außer dem Kaiser, entgegneten die führenden Priester. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus, zu der sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm zwei andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug, Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn dieser Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz in der Nähe der Stadt und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich aus. Sie waren zu viert. Beim Untergewand stellten sie fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte, sieh, das ist jetzt deine Mutter. Da nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er, ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Im 8. Kapitel des Römerbriefs schreibt der Apostel Paulus im Rückblick auf diesen Tod Jesu Folgendes. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit dem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. lassen dieses Wort Gottes einen Moment einsinken. Wir singen noch ein Lied. Nein, wir singen kein Lied mehr. Aber wir nehmen uns einen Moment der Stille, um einfach drüber nachzudenken, über das, was wir gerade eben gelesen haben. Das sind schreckliche Bilder, die da in dieser Geschichte drinstecken. Der Sohn Gottes am Kreuz, geschlagen, gefoltert und dann gestorben. Er ruft, es ist vollbracht, und dann stirbt er. Es wird dunkel, die Erde bebt, berichten uns die anderen Evangelien. Und dann ist alles aus. Nein, sagt Paulus. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so geliebt hat. Und deswegen reden wir heute über den Sieg vom Kreuz. Über den singen wir ja immer wieder. Jesus, wir feiern deinen Sieg vom Kreuz. Jesus, voll Freude jubeln wir. Aber das lässt sich nur so leicht singen, so losgelöst von Ostern, von Karfreitag, von dieser ganzen Szenerie, denn ganz ehrlich, keinem der Menschen damals, die das tatsächlich miterlebt haben, war in dem Moment irgendwie nach Feiern zumute. Keiner der Jünger hat Lobpreisgottesdienst unterm Kreuz einberufen, wo sie gesungen haben, Jesus, wir feiern deinen Sieg vom Kreuz. Es war schrecklich. Sieht so ein Sieg aus? Als Jesus sein Haupt neigt und stirbt, bricht für die Jünger die Welt zusammen. Keine Hoffnung mehr. Dieser Jesus, von dem wir dachten, er ist, irgendwie hat es doch nicht geklappt. Irgendwie ist jetzt alles vorbei mit diesem Jesus. An Sieg hat da kein Mensch gedacht. Sieg vielleicht der Feinde, Sieg der immer gegen ihn waren. Und die Jünger, die dann Angst hatten, dass sie auch noch besiegt werden, die haben sich ganz schnell versteckt und die Türen verschlossen. Die waren in Trauer, die waren entsetzt, die waren verzweifelt. Überwältigender Sieg sieht doch anders aus, oder? Und doch, schreibt Paulus, haben wir hier einen überwältigenden Sieg vongetragen. Und vielleicht müssen wir das mal ein bisschen genauer angucken, was er denn damit meint. Es ist ja so, dass wir die Idee vom Sieg aus ganz verschiedenen Bereichen kennen. Ne? Damals natürlich sehr gängig in einer Gesellschaft, die sehr militarisiert war, auch für die römische Besatzungsmacht überall im Land war. Da hat man bei Sieg immer zuallererst an eine Schlacht gedacht. Ne? Und da gab es ja dann auch die großen Erzählungen von den Helden der verschiedenen Schlachten immer. Da wurden viele Schlachten geschlagen und dann sind in der Zeit der Römer dann auch große Siegesfeste gefeiert. Ne? Mit endlosen Prozessionen durch die Stadt, wo man die Standarten der siegreichen Armee vor sich hergetragen hat. Wo die ganzen Generäle aufmarschiert sind. Wo sie hinter sich dann Beute hergeschleppt haben. Wo sie hinter sich die großen berühmten Gefangenen, die sie gemacht haben, Könige anderer Länder und so hergeführt haben. Ein Riesenspektakel. So riesig, dass die Römer irgendwann dazu übergegangen sind, den leitenden Generälen, die dann so auf ihrem Streitwagen vorausgefahren sind und die das ganze Volk gefeiert hat, denen einen Sklaven mit auf den Wagen zu stellen, der ihnen immer wieder ins Ohr flüstern musste, denke daran, du bist nur ein Mensch. Ja, weil das so mancher dann abgehoben hat, ja, und sich plötzlich vor mehr gehalten hat, mancher dann auch gleich mal einen Staatsstreich noch durchgeführt hat und dachte, also wenn ich schon so toll bin, dann kann ich ja auch Kaiser werden oder so. Ja, deswegen diese Erinnerung, denke daran, du bist nur ein Mensch. Also Sieg in dieser Form und Weise war sehr bekannt in sich. Dann gab es natürlich auch ganz andere Bereiche, wo man das Sieg kennt. Ne? Die Römer waren ja ganz groß, Brot und Spiele. Ne? Das war ja ihr Konzept, ne? Wie man die Bevölkerung ruhig gehalten hat. Man hat ihnen ein bisschen Sozialsachen gegeben und man hat vor allem riesengroße Sportveranstaltungen gemacht. Also was damals für Sport gehalten wurde. Zum einen Wagenrennen, ich meine, das kann man noch irgendwie sportlich sehen. Die Gladiatorenkämpfe in der Arena, das ist dann ein bisschen fragwürdiger aus unserer heutigen Sicht. Aber da gab es natürlich auch die riesengroßen Siege, die immer gefeiert wurden. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was der Paulus hier meint, an das er denkt, wenn er dieses Bild gebraucht vom Sieg. Wenn man mal umschaut, in den Text hineinschaut, so die Sprache, die der Paulus dort gebraucht, die Schlüsselwörter, die so fallen, diesen Text, den wir gerade gelesen haben, dann merkt man ganz schnell, es geht um eine ganz andere Art von Sieg. Die kennen wir auch heute noch. Das ist der Sieg vor Gericht. Na, das sieht dann so etwa aus. Ne? Wenn dann der Rechtsanwalt, der gerade die siegreiche Schlacht vor Gericht geschlagen hat, dann hier umringt von Reportern und Kameras zum Besten gibt, wie das alles, wie er das ja alles so toll geleistet hat und es alles von vornherein klar war und überhaupt, dass hier ein Sieg, dass dieser Prozess gewonnen wird. Ja? Diese Siege gab es natürlich damals auch schon. Und das ist das, von dem Paulus hier redet, wenn er sagt, wir haben einen überwältigenden Sieg davon getragen. An drei Punkten macht sich das Ganze dann fest beim Paulus. Und diese drei Punkte wollen wir einfach heute wieder neu mitnehmen von diesem Karfreitag, weil es das ist, was unseren Sieg ausmacht in Jesus Christus. Erstens sagt Paulus, es gibt keinen mehr, der eine Anklage erheben kann gegen diejenigen, die zu Jesus gehören. Die Anklage wird fallen gelassen in diesem Prozess. Es gibt keinen Ankläger mehr. Es gibt ja heute auch Anklagen, die fallen gelassen werden vor Gericht. Ne? Aber da gibt es eigentlich sehr wenige Gründe, aus denen das passieren kann. Erster Grund wäre, die Polizei und die Staatsanwaltschaft und alle diejenigen, die dafür zuständig sind für die Anklage, die haben einfach nicht genügend Beweise gefunden, um das Ganze überhaupt zu einer Verhandlung kommen zu lassen. Die wissen selber, dass wenn sie das damit vor Gericht gehen, dann wird es nur eine einzige riesige Blamage, weil eigentlich können sie dem Angeklagten gar nicht nachweisen, was der angeblich getan haben wollte. Und bevor sie sich blamieren, nicht nur vorm Richter, sondern vor der ganzen Welt, die Presse ist ja immer mit dabei und so, kommt die Staatsanwalt lieber von selber und sagt, die Anklage wird fallen gelassen, mangels Beweisen. Ja? Es gibt einen zweiten Grund, warum man eine Anklage fallen lassen kann. Das ist, wenn irgendein Formfehler passiert ist. Was weiß ich. Der Angeklagte ist verhört worden, ohne dass man ihm einen Anwalt zur Verfügung gestellt hat, zum Beispiel. Das ist einfach unzulässig, sowas. Damit hat dann die Polizei und die Staatsanwaltschaft selber die Gesetze übertreten in diesem ganzen Prozess. Und auf dieser Grundlage darf man niemanden vor Gericht stellen. Dann wird auch die Anklage fallen gelassen. Selbst kann es sein, wenn der eigentlich schuldig ist, der es getan hat. Aber der hat ja das Recht darauf, dass das korrekt abläuft. Das sind dann so Sachen, wo an diversen Stammtischen dann immer ganz heiß diskutiert werden, wie das sein kann, dass man solche Leute laufen lässt und so. Sind wir froh drüber und sind wir dankbar drüber, über dieses Geschenk Gottes, dass wir in einem Rechtsstaat leben, der jedem Menschen das Recht garantiert drauf, dass man nicht einfach irgendwie willkürlich abgeurteilt werden kann, sondern dass das in seinen geregelten Bahnen laufen muss. Und dass jeder, der irgendwas angeklagt ist, stell dir vor, du wirst plötzlich angeklagt, vielleicht bist du unschuldig, ja? Dass du dann ein Recht drauf hast, dass dir jemand zur Seite steht, dich verteidigt, dass das alles seine geordneten Bahnen legst und so. Das ist ein Geschenk Gottes, da können wir immer wieder dankbar sein dafür. Aber alles, das sind nicht die Gründe, warum die Anklage hier fallen gelassen wird. Denn die Anklage hier, die ist absolut gültig. Was ist denn die Anklage überhaupt hier? Die Anklage heißt Sünde. Die Anklage heißt, es gibt hier Menschen, die haben sich nicht nach Gott gerichtet. Die haben ohne Gott gelebt, die haben nur ihren eigenen Willen getan. Die haben viele Dinge getan, von denen Gott sagt, die sind nicht gut. Das kann ganz klein sein, vielleicht gelogen, vielleicht einfach nicht liebevoll zum anderen gewesen. Das kann ganz groß sein, die haben jemanden umgebracht oder was auch immer. Eigentlich spielt es gar keine Rolle. Denn Gott hat ganz klar gesagt, wer sich nicht nach seinem Willen richtet, dem droht das Urteil, der Tod. Und das ist gerecht. Böses in egal welcher Form muss bestraft werden, sonst hätten wir einen ungerechten Gott. Diese Anklage ist gültig. Und Paulus hat ein paar Kapitel vorher festgestellt, die gilt für jeden. Es gibt niemanden, der sagen kann, ja, aber ich habe ja nie was gemacht. Ich bin doch toll. Ja, sondern jeder wird zu Recht angeklagt. Und es passiert dann auch ganz schnell. Da gibt es einen, der tut das. Es gibt in der Bibel so die Figur, die heißt Satan. Und Satan ist nichts anderes als das hebräische Wort für Ankläger. Das sieht man dann zum Beispiel im Alten Testament in dem Buch Hiob. Da marschiert er auf vor Gott, da sind Gott und seine ganzen Engel im Himmel, und da marschiert der Satan auf. Und da erzählt er ihm, ja, hier, was alles passiert an Bösem in der Welt. Und selbst dass Gott Einwände hat und sagt, da gibt es den Mann namens Hiob, der hat doch gar nichts Böses versucht, da sieht es Satan immer noch als seinen Auftrag zu sagen, ja, aber so ist das nicht. Ja. Das ist seine Rolle. Das ist das, wo er besonders gut ist. Er klagt uns an vor Gott. Also, das ist ganz interessant, das einfach mal festzustellen, dass die Hauptrolle des Satan in der Bibel gar nicht so stark darin besteht, dass er selber was Böses tut, sondern darin, dass er zu Recht übrigens auf das Böse hinweist, was wir tun. Ja? Wir Christen sind gerne schnell dabei, immer alles auf den Satan zu schieben. Ne? Wenn wir was Böses tun, wenn irgendwas schlecht läuft, dann ist der Satan schuld. Ja? Die Bibel sieht das anders. Ja? Wenn ich was Böses tue, ist nicht der Satan schuld. Der mag da auch seinen Beitrag geleistet haben. Der hat mich sicher angestiftet dazu oder zumindest ermutigt da drin in dem Ganzen. Der hat es gefördert, dass das war, weil das spielt ihm voll in die Hände. Aber Tatsache ist und bleibt, wenn ich was Böses tue, bin ich schuld. Ja? Und dann marschiert der Ankläger auf vor Gott und sagt, schau mal, was das für einer ist. Ja? Du redest hier von Liebe zu den Menschen, da schließt du den mit ein. Jetzt erzähle ich mal dir, was das wirklich für einer ist. Und dann sehen wir mal, ob du den hinterher immer noch so liebenswürdig findest. Ist er nämlich gar nicht. Und dann erzählt er die ganze Liste von all den Dingen, die ich getan habe. Und die ist lang. Und weißt du was? Der lässt nichts aus. Ja, der führt da ganz gut Buch drüber. Und er erzählt es Gott und klagt mich an. Und Gott ist ein gerechter Gott. Gott kann nicht einfach sagen, ja, aber weißt, das ist doch ein netter Kerl und der hat es sicher alles gar nicht so gemeint und überhaupt, vergessen wir es einfach. Ja, das wäre ungerecht. Gott ist ein gerechter Gott. Gott ist ein heiliger Gott, haben wir vorgesungen. Er kann Sünde nicht einfach so stehen lassen. Und was die Strafe ist für Sünde, das hat er längst angekündigt. Und die ist gerecht. Und der Ankläger kommt und sagt, hier, dem muss der Prozess gemacht werden. Und das Ergebnis von dem, was Jesus am Kreuz getan hat, schreibt uns der Paulus hier, ist, dass niemand uns mehr anklagen kann. Warum denn? Ich habe doch diese Dinge trotzdem getan. Ich habe doch das alles gemacht. Aber, und das ist das Entscheidende, Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen, für all das, was ich mir geleistet habe. Für all das, was bestraft werden muss, gerechterweise, ist er dorthin gegangen und hat die Strafe getragen. Er hat sich schuldig gemacht, damit ich unschuldig vor Gott stehen kann. Es gibt heute keine Anklage mehr für die, die zu Jesus gehören. Naja, fast. Weil die traurige Tatsache ist, dass es in der Bibel und im wahren Leben nicht nur einen Ankläger gibt, den Satan, der das ganz professionell macht, sondern die Tatsache ist, da hängen sich oft andere hinten dran. Und wisst ihr, wer nach Satan die besten Ankläger sind? Die Leute direkt um einen rum. Das ist eine tragische Tatsache, aber wir sind wahnsinnig gut darin, andere Menschen anzuklagen. Wir sind wahnsinnig gut darin, Gott und der Welt und dem anderen ständig unter die Nase zu reiben, was er alles falsch macht. Wir, im Gegensatz zu Gott, der, so lesen wir es im Psalm, unsere Sünde nimmt und sie ins tiefste Meer versenkt. Und damals war noch nicht an U-Boote zu denken und sonst was. Ins tiefste Meer heißt wirklich weg. Das kann keiner mehr rausholen. Im Gegensatz zu diesem Gott sind wir sehr gut darin, Sünden nicht zu vergessen, sondern sie einander hinterherzutragen und uns immer daran zu erinnern, dass das doch der ist, der mal da, ja, das sich geleistet hat. Eigentlich schade, dass da, wo Satan nicht mehr Ankläger sein kann, dass wir dann uns berufen fühlen, seine Rolle zu übernehmen. Lassen wir uns auch damit neu hineinnehmen. Heute hier an Ostern, es kann keiner mehr die anklagen, die an Jesus Christus sind. Keiner. Das schließt auch mich mit aus. Ja? Sondern alles hat Jesus getragen, dort am Kreuz. Statt einander anzuklagen, feiern wir lieber gemeinsam diesen Freispruch. Na halt, Moment, der Freispruch, der kommt ja erst noch. Denn ein Freispruch steht ja eigentlich am Ende des Verfahrens. Und so stellt Paulus fest, nicht nur, es kann keiner mehr anklagen, sondern es kann auch keiner verurteilen. Das Urteil wird aufgehoben. Denn das Urteil war ja eigentlich schon gesprochen. So weit waren wir ja schon. Eigentlich war alles gesagt. Kein Mensch kann sich vor Gott von irgendwas rühmen. Und das Ergebnis davon, Römer 6, Vers 23 war das, ist der Tod. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Punkt. Ganz zentraler Vers im Römerbrief. Bloß, dass da kein Punkt steht. Sondern der Satz geht weiter. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Und das macht einen ganz entscheidenden Unterschied. Das Urteil war eigentlich schon gesprochen, aber das Urteil, das ist vollstreckt worden. Nicht an mir, sondern an ihm, dort am Kreuz. Er hat es übernommen für mich. Er hat sich selber da reingestellt. Und jetzt gibt es kein Urteil mehr gegenüber mir, außer einem Freispruch. Wenn Gott mich heute anschaut, dann sagt er, ich bin gerecht. Dann sagt er, ich bin heilig vor ihm. Dann sagt er, niemand kann mir irgendwas vorwerfen. Da hätte es genug gegeben vorher. Ich war im Grunde genommen schon so gut wie tot. Aber dann kam Jesus und starb an meiner Stelle. Und er schenkt mir das Leben. Das Urteil wird aufgehoben. Gott spricht mich frei. Ist das nicht genial? Ist das nicht wunderbar? Das ist der Grund, warum wir feiern hier an Ostern. Und wisst ihr, es ist wieder tragisch zu sehen, wie dann ganz, ganz schnell ganz viele Christen gerannt kommen und sagen, das ist jetzt aber billige Gnade. Ja? Dass Jesus alles macht, dass man es nur noch annehmen muss und so, das ist dann billige Gnade. Versteht ihr? Da muss doch mehr dazu gehören, ja? Da muss ich doch jetzt erstmal heilig leben und mir das alles irgendwie, also Buße tun, so in Sack und Asche, versteht ihr? Und das mein restliches Leben lang. Und dann hier im Gottesdienst und sonst wo auch entsprechend durch mein Leben zum Ausdruck bringen, dass ich das alles annehme und sonst was, dann wäre das vielleicht schon irgendwie in Ordnung. Alles andere ist billige Gnade. Den Leuten so anbieten, die brauchen bloß im Gebet irgendwie, vielleicht sogar noch im Stillen, hier einfach das irgendwie glauben und dann passt das schon alles. Liebe Leute, es gibt keinen blöderen Ausdruck als billige Gnade. Glaubt ihr, das war billig? Am Kreuz, der Sohn Gottes, glaubt ihr, das war billig? Das war das Teuerste überhaupt. Gott gibt das Leben seines Sohnes, da ist nichts billig dran. Und er tut alles für mich, alles. Er hat's getan. Und deswegen kann ich heute freigesprochen werden. Da gibt es nichts mehr, was man verdienen muss, was erst noch erledigt werden muss, was erst noch gemacht werden muss. Es gibt nur Jesus und seinen Tod am Kreuz. Nur der reicht aus, aber der reicht aus. Und da war nichts Billiges dran. Aber Gott hat es alles bezahlt, so viel war ich ihm wert. Und jetzt spricht er mich frei. Und keiner kann mich mehr verurteilen. Bitte vergesst, dass ihr das je gehört habt, diesen Begriff billige Gnade. Lasst ihn niemals über eure Lippen kommen. Das ist die größte Lüge, die überhaupt existiert. Dass es billige Gnade gibt. Es gibt unverdiente Gnade. Das ist ganz logisch. Alles andere wäre Blödsinn. Denn Gnade an sich heißt unverdiente Zuwendung Gottes. Es gibt, kann nie verdiente Gnade geben. Aber billige Gnade gibt es nirgends. Das Urteil wird aufgehoben, weil Jesus alles bezahlt hat. Und damit kommt der Weg frei zum dritten Schritt. Keiner kann mich anklagen, keiner kann mich verurteilen. Und das heißt dann, die Trennung zwischen mir und Gott ist beendet. Jetzt, sagt Paulus, kann uns nichts und niemand mehr aus der Hand dieses Jesus Christus reißen. Nichts kann mich trennen. Und die Liste, die er aufzählt, das sind ganz gewaltige Dinge. Die können viel leisten. Was da an Macht drinsteckt, Tod und Verfolgung und Leiden und die ganze Macht der Welt und der übernatürlichen Welt dazu, die listet er hier auf und türmt das alles vor uns auf und dann sagt er, und nichts von dem kann dich trennen von der Liebe Jesu Christi. Und auch da lassen wir uns so schnell einwickeln, lassen uns weismachen, dass man das alles so ganz leicht irgendwie verspielen könnte. Versteht ihr? Also ich kann nicht verstehen, wie Christen rumlaufen können durchs Leben und sich vorstellen, sie sind in der Hand dieses Jesus und ein falscher Schritt und sie fallen da raus. Das ist, hat nichts mit dem zu tun, was der Paulus hier sagt. Also ich möchte jetzt nicht anfangen zu erzählen, so, das gibt ja diese Theorie, ne, einmal gerettet, immer gerettet. Ja, und dann kann man machen im Leben, was man will und das ist schon alles irgendwie in Ordnung, weil Gott hat beschlossen und dann am Schluss passt es schon richtig. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass man raushüpfen kann aus dieser Hand Gottes, ganz bewusst. Ich glaube, dass meine eigene bewusste Entscheidung gegen Gott so ziemlich das Einzige ist, was es überhaupt gibt, das mich da rausnehmen kann aus dieser. Weil über den ganzen Rest redet der Paulus hier. Wir lassen uns wegkommen von dem, dass das so irgendwas ist, was so zerbrechlich ist, dieses Heil, das Gott uns schenkt. Gott hat in Jesus Christus die beste und größte und stabilste Garantie für meine Errettung gelegt, die man überhaupt legen kann. Dieses Fundament ist so stark, dass es nichts gibt, was es erschüttern kann. Diese Liebe Gottes ist so endlos, dass er mir nachgeht durch Tod und sonst was hinterher. Glaubt ihr wirklich, dass Gott so weit geht, seinen Sohn Jesus am Kreuz sterben zu lassen, als Vater? Der Sohn stirbt am Kreuz. Und dann bei der nächsten Kleinigkeit, die ich mir erlaube zu sagen, dann halt nicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Nichts, sagt Paulus, aber auch gar nichts kann mich jemals wieder trennen von dieser Liebe Gottes. Das hält, das gibt Gewissheit. Nicht diese Sorte von Gewissheit, dass ich sage, jetzt kann ich ja alles machen und durchs Leben gehen, aber die Sorte von Gewissheit, dass ich sagen kann, wenn der Feind kommt, der Ankläger, der versucht es ja immer noch, ne? Und ihr sagt, wieder sagt, Gott, was bist denn du für einer? Guck mal, hier am Sonntag in Gottesdienst gehen, am Montag hast du schon wieder das und das und das gemacht, ja? Dass wenn er kommt, dann kann ich sagen, aber ich bin in Jesu Hand. Ich gehöre dazu. Er hat für mich bezahlt. Und ja, ich mache meine Fehler. Es geht nicht immer alles gut. Aber ich weiß, nichts kann mich trennen von dieser Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes ist so stark, dass wenn es mal, ihr wisst, wie das ist mit Beziehungen, schon bei menschlichen Beziehungen, ne? Wenn es mal nicht so ganz brennend heiß ist, ja? Wenn es mal abkühlt, die Geschichte. Wenn ich mal nicht so treu bin mit dieser Beziehungspflege, schon Tage, vielleicht schon wochenlang nicht mehr in Gottes Wort gelesen habe. Meine Gebetszeiten darin bestehen, dass wenn wir hier im Gottesdienst bieten, dass ich irgendwie fromm nick und Amen sage. Wenn ich mich irgendwie ganz weit weg fühle von Gott und auch nichts spüre von Glaubensgewissheit und sonst was, dass ich dann immer noch wissen kann, nichts kann mich trennen von dieser Liebe Jesu. Glaubt ihr echt, Gott schickt seinen Sohn ans Kreuz, zieht mich hin zu sich, macht mich zu seinem Kind und läuft dann einfach weg, weil er nicht mehr interessiert ist? Die Trennung ist beendet. Die Anklage wird fallen gelassen. Das Urteil lautet auf Freispruch. Das heißt, ich bin jetzt Gottes Kind. Ich bin ganz nah bei ihm. Wir haben letzten Sonntag zum Schluss hier gesungen, I am a friend of God. Ich bin ein Freund Gottes. Und das ist eine geniale Aussage, die da in diesem Lied drin steckt. Aber weißt du, die reicht noch nicht einmal aus. Die geht noch nicht einmal weit genug. Gott nimmt mich, der ich eigentlich als Verbrecher schon abgeurteilt war, nimmt mich an als sein Kind. Ganz nah in seine Arme, in seine Hand, aus dem ich nichts mehr rausreiben kann. Das ist Sieg. Versteht ihr, warum Paulus davon reden kann? Das heißt, wenn Jesus schreit, es ist vollbracht, dann ist all das garantiert und passiert für mein Leben. Dann ist alles gesagt und alles getan, was getan werden muss. Das Einzige, was mir bleibt, ist zu sagen, ja, das mache ich. Das ist nicht billige Gnade, sondern das ist einfach annehmen, was Gott so teuer für mich erkauft hat. Das ist Sieg auf ganzer Linie. Da gibt es nichts mehr weiter. Amen. Wir beten ihn an. Herr Jesus, was soll man dazu sagen? Es gibt keine Worte, die irgendwie auch nur ansatzweise dem gerecht werden würden, was du für uns getan hast am Kreuz. Und wie wir, die wir wissen, um all unsere Fehler, um all unsere Schwachheiten, um all das, was wir auch nicht zeigen würden vor anderen, und die wissen, dass du das weißt und dass eigentlich Gerechtigkeit heißt, dass wir bestraft werden müssen. Wir stehen heute nicht nur frei vor dir, du siehst uns als gerecht an, wir sind deine Kinder. Genial. Unausdrücklich. Paulus hat schon recht mit seinem überwältigenden Sieg. Und den feiern wir heute. Weil was anderes kann man gar nicht tun. Dafür preisen wir dich. Dafür geben wir dir von Herzen die Ehre. Danke, Jesus, für deine unendliche Liebe vom Kreuz und von jedem anderen weiteren Tag, den wir in deiner Hand untrennbar verbringen. Dank sei dir dafür, Herr. Amen.